Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal von dieser Stelle aus. Ich bin Thomas Liedmeier, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, weil sie vielleicht erst jetzt wie einer, den ich heute Morgen getroffen habe, letzte Woche am Sonntagabend nach Darmstadt gekommen sind und jetzt hier da sind. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier stehen darf und auch zusammenarbeiten darf mit meiner Frau, die ihr eben erleben durftet. Und das ist immer ein besonderes Vorrecht, dass wir das so können. Mach einen Unterschied in deinen Beziehungen. Das ist unsere Reihe. In dieser Woche war ich beim Friseur, wie einige jetzt vielleicht schon gesehen haben. Nachdem wir die Themen Gesundheit und Kinder abgegrast hatten, fragte mich meine Friseurin, mit der ich dann auch immer mich gut unterhalte, wie geht es Ihnen bei Ihrer Arbeit? Oh, habe ich gesagt, mir geht's gut. Es ist wie immer viel zu tun und im Moment haben wir ein ganz besonders interessantes Thema in einer Themenreihe. Es geht um Beziehungen. Habe ich noch weiter erzählt. Am letzten Sonntag, da ging es darum, dass wir Menschen Beziehungswesen sind, dass wir füreinander bestimmt sind und dass das eben auch seinen besonderen Ausdruck findet in der Ehe. Ja, und am kommenden Sonntag, also heute, da geht es um das Thema Liebe und mehr. Und natürlich auch, wie wir auch heute schon gehört haben, um das Thema Sexualität. Ach, sagt die Friseurin. Und das machen Sie dann so im Gottesdienst oder in einem extra Seminar? Doch, habe ich gesagt. Das wird sogar ein Schwerpunkt der Predigt sein. Das ist aber interessant, sagt sie. Da würde ich auch gerne zum Gottesdienst kommen, denn so wie sie es eben erlebt, geht es immer nur um relativ langweilige Dinge, sagt sie. Also, heute geht es um Liebe und mehr. Um was geht es bei diesem Mehr? Um was geht es bei der Sexualität oder bei Sex, wie es abgekürzt eben heißt oder aus dem Englischen abgeleitet? Um das zu erklären, kommt ein Vater zu seinem Teenager-Sohn und sagt zu ihm, du, ich möchte mit dir mal über Sex reden. Okay, sagt er, Papa, was möchtest du denn wissen? Er ist wohl ein bisschen zu spät gekommen. Wie das wahrscheinlich bei vielen von uns auch so war. Also die Antwort scheint auf den ersten Blick ja recht einfach zu sein. Schließlich ist Sex in aller Munde. Wir leben in einer Zeit, in der unverblümt über dieses Thema geredet wird, wie wahrscheinlich auch noch nie zuvor. Es gibt auch eine ungeheure Bilderflut. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich habe jetzt gehört, es gibt über 70 Millionen Internetseiten zu diesem Thema und es werden jeden Tag mehr. Und ob man im Kino ist, im Internet oder YouTube sich irgendeinen Film anguckt, plötzlich erscheint ein Videoclip mit viel nackter Haut, mit Erregung und Lust. Und das ist das auch, was wir spontan mit dem Thema Sex verbinden. Und dazu kommt auch noch etwas sehr grundsätzlich, nämlich der Begriff der Freiheit. Die Botschaft lautet, du bist frei zu tun und zu lassen, was dir Spaß macht. Und niemand soll sich unterstehen, deine Freiheit einzuschränken. So erscheint Sex vordergründig als ein luftig, lockeres Lifestyle-Thema, mit dem man auch gut Werbung machen kann. Nicht umsonst heißt es ja Sex sells. Also mit Sex kann man immer gut verkaufen. Und wie viele Produkte gibt es, die damit garniert werden? Empfindlich gestört wird diese locker luftige Sichtweise allerdings durch Dinge, die wir auch immer wieder im Zusammenhang mit diesem Begriff hören. Ganz aktuell hören wir von vielen Frauen, die gerade in dieser Medienindustrie, im Fernsehen, im Film eben mitarbeiten, dass sie ganz oft Übergriffen ausgesetzt gewesen sind. Und es ist eine wahre Flut von Bekenntnissen, die wir jetzt hören. Und nicht nur in diesem Bereich, sondern es gibt es in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und wir hören natürlich auch immer wieder, dass es uns schockiert, dass es so viele Übergriffe auf Kinder und Jugendliche gegeben hat und gibt. und dass viele Menschen unter den Folgen auch sexuellen Missbrauchs leiden. Und wie Untersuchungen anscheinend belegen, ist die Realität in den Schlafzimmern auch nicht so prickelnd immer wieder, wie es eigentlich vermutet werden kann, wenn man die Medienlandschaft und die Filme eben verfolgt. Das war jetzt ein Einstieg, ne? Ja, dennoch, Sexualität ist eine geniale Erfindung, eine super positive Kraft. Und es gibt ein Buch, das super positiv von der Sexualität spricht. Und das würde jetzt wahrscheinlich einer, wenn ich auf die Straße komme und ihn frage, kennst du eins? Auf dieses Buch würde er nicht kommen, das ist nämlich die Bibel. Es ist ein wirklich wichtiges Thema in diesem Buch und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Aussagen. Man muss natürlich vielleicht ein bisschen suchen und sich auch auskennen, um dann sie zu finden und dann auch in einen guten Zusammenhang zu bringen. Aber ich möchte einfach auch mal zitieren aus dem Hohen Lied der Liebe. Hohes Lied 4. Und das ist, finde ich, da schwingt so viel Schönes mit. Da spricht jemand, der ganz verliebt ist. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt heute noch so ausdrücken würdet. Die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge und es fehlt keiner unter ihnen. Das ist... Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Deine Schläfen und sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ist wie der Turm Davids mit Brustwehr gebaut, an der 1000 Schilde hangen alle Köcher der Starken. Jetzt habe ich meine Frau heute Morgen gefragt, ob ich weiterlesen darf. Sie wusste es nicht so genau, ich mache es jetzt einfach. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Du bist schön, ganz wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und so wunderschön geht es auch weiter. Und dann heißt es dann ab Vers 13, du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden und Safran, Kalmus und Zimt, also ein ganzer Gewürzgarten. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers. Und so geht es weiter. Und dann sagt offenbar eine andere Stimme noch, mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Wow. Die Bibel ist ein sehr lebensnahes Buch und sie bringt uns auch dieses Thema so auch wirklich auch sehr positiv rüber. Ich habe euch hier vorne diese Kerze hingestellt, das ist ja erstmal nichts Spektakuläres, aber ich finde, es ist einfach so, dieses Feuer ist einfach ein wunderschönes Symbol auch für diese Kraft, die Gott geschenkt hat, auch in der Sexualität, ein wunderbares positive Kraft, die Leben schafft. Das ist das, was wir, wozu sie gegeben ist und was wir in der Bibel lesen und wozu sie da ist. Aber was die Bibel uns eben auch sagt, und darüber werden wir einfach jetzt im Folgenden auch nachdenken, was einfach leider auch oft unter den Tisch geschlagen wird, dass dieses Feuer auch einen Schutz braucht, einen Rahmen, wenn Stürme kommen, wenn eben Winde kommen. Und wir wissen auch, ein Feuer, das außer Kontrolle gerät, kann 0,0 eben auch unglaublich viel Zerstörung anrichten. Wir wissen auch jetzt bei den Bränden, von denen wir gehört haben aus Amerika, dass Leute gesagt haben, innerhalb von Minuten stand ihr Haus in Flammen und war zerstört. Also das ist so ein bisschen diese Ambivalenz des Feuers. Und aber es ist eben in diesem Rahmen eine ganz wunderbare Kraft. Und ich möchte mit euch zusammen jetzt auf Entdeckungsreise gehen im Wort Gottes und einfach mit euch zusammen eine noch klarere Perspektive auch auf dieses Thema bekommen. Und deshalb gehen wir wieder in den Schöpfungsbericht. Genesis 2, ab Vers 7. Gehen wir ganz an den Anfang. Da heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn, also über Adam kommen. Nein, sorry, fangen wir weiter vorne an, ab Vers 7. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böses erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Ein Gegenüber. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich aber nicht. Das Erste, auf was wahrscheinlich auch, wenn ich auf der Straße jemanden fragen würde, was ihm dazu einfällt, zu dem Thema Sexualität, auf das der nicht kommen würde, das Erste, was ich aber erkenne, Sexualität ist Gottes feurige Erfindung. Als Erstes fällt aber auch auf, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, dass es im Alten Testament gar kein Wort für Sexualität gibt. Also keinen eigenen Begriff. Wir können mal kurz nachdenken. Nö, ne? Fällt uns nichts ein. Aber was wir merken, es gibt eine ungeheure Anziehungskraft zwischen Adam und Eva, zwischen Mann und Frau. Das kann man deutlich spüren. Adam ist unglaublich begeistert, als die Frau vor ihm steht, die ihm so ähnlich und doch wieder ganz anders ist. Er kann sich gar nicht satt sehen. Endlich, sagt er, dieser Anblick entfacht ein Feuer der Anziehung in ihm und auch in ihr. Und wir merken hier, da knistert es richtig zwischen den beiden. Und wir merken eben diese Kraft, die wir hier auch in diesem Feuer symbolisieren, da ist richtig Energie zwischen den beiden. Und das hat Gott gegeben. Das ist etwas ganz Positives und hat eine ganz positive Bestimmung. Sexualität ist etwas, was den ganzen Menschen betrifft. Manche sagen ja, habe ich schon ab und zu mal gehört, so den Satz, das ist eine rein körperliche Geschichte. Also betrifft mich sonst nicht. Also irgendwo, das ist nur so ein Teil unter vielen. Die Bibel zeigt uns, dass das ganz anders ist. Dass alles zusammenhängt und das erkennen wir, dass der Mensch eben nicht so ein Schrank ist mit lauter Schubladen, wo man sozusagen sagt, das ist eine Schublade, die kann man mal aufmachen, zumachen und die anderen Schubladen sind davon nicht betroffen. Sondern es ist eigentlich so, dass der Mensch irgendwie wie so ein großer Raum ist und alles betrifft alles. Alles ist in diesem einen Raum drin. Schauen wir nochmal zu Adam. Adam heißt, kommt übrigens von Adama, das heißt fruchtbarer Ackerboden im Hebräischen. Und deshalb ist er sozusagen der Adam, der vom Ackerboden genommene, der Erdling. Ja, finde ich ganz schön, diesen Ausdruck Erdling. Aber er ist noch mehr. Wir erfahren ja, dass Gott ihm seinen Lebensodem eingehaucht hat. Und dann heißt es, er wurde zu einer lebendigen Seele. Auf Hebräisch klingt das ganz toll. Nefesh Chaim. Ja, eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen. Und die Bibel sagt, dass es eine Einheit ist aus Geist, Seele und Leib. Das ist nicht getrennt voneinander, eben dieses Erdige und das Himmlische, was ihn da erfüllt hat, sondern es ist einfach zusammen und eine Einheit. Und deshalb Deshalb sagt die Bibel uns auch ganz klar, dass es nicht die Sexualität nicht nur eine rein körperliche Sache ist, sondern den ganzen Menschen eben auch betrifft. Das ist wichtig, weil wir zum Beispiel im Neuen Testament erfahren, dass Paulus bei den Korinthern, also den Christen, die dort zum Glauben gekommen sind, ein paar Probleme bekommen hat, weil die waren mehr von dem griechischen Denken geprägt. Und da ist so die Vorstellung gewesen, naja, der Körper, das ist alles so getrennt voneinander. Das Wichtigste ist der Geist, so das Innere und was ich mit meinem Körper mache, der vergeht sowieso und das ist eigentlich egal. Und wie sagt man, tangiert mich nur peripher. Und deshalb haben sie auch gesagt, naja, wir können auch ruhig in einem Bordell gehen und auch mit einer Prostituierten schlafen, das ist eigentlich kein Problem. Das ist ja, betrifft ja meinen Geist nicht, sondern nur meinen Körper. Und da sagt Paulus dann in 1. Korinther 6, 18 bis 20, so vom Hebräischen geprägt, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit dem sexuellen Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr zu ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und mit anderen Worten, Paulus sagt, alles betrifft alles. Also wir sind nicht irgendwie getrennt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und sich das auch überlegt, dann merkt man, dass Sexualität ein ganz grundlegendes Thema ist. Es hat nicht nur was mit unseren Gefühlen zu tun, auch mit Freude oder Lust. Es hat auch was ja auch mit Leben zu tun, das hervorgebracht wird, dass ja, es auch darum geht, dass Leben gezeugt wird und Menschen geboren werden. Es hat etwas mit Identität zu tun, wie wir auch sehen. Es ist eben doch eine ganz grundlegende Sache. Und insofern merken wir, es geht hier um ein sehr tiefgreifendes Thema. Und wir können natürlich auch heute Morgen keineswegs alles ergründen an dieser Stelle, sondern einfach mal einen Querschnitt durch dieses Thema machen. Dafür reicht die Zeit heute nicht aus. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich die Woche ganz schön zu tun hatte, ja? Weil ich darum gerungen habe, wie kann ich diese Schneise schlagen und einen guten Weg hier finden. Genau, also das Erste, aber Gottes, es ist Gottes Erfindung, Gott hat es gemacht, aber Paulus sagt auch jetzt gerade, auch wir als Christen, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, Gott lebt auch sogar in euch und ein Tempel, das ist ein heiliger Ort, das heißt, der hat so einen Schutz auch um sich herum, um das Allerheiligste im Zentrum, wo die Flamme Gottes eben ist, wo die Gegenwart Gottes ist. Und so sind wir Menschen auch geschaffen, dass wir eben auch immer auch diesen Rahmen brauchen, auch im Blick eben gerade auch auf die Sexualität. Das Zweite, und diese Aussage wird euch jetzt vielleicht nicht überraschen, die Ehe ist der göttliche Rahmen für die Sexualität. Die Ehe ist der göttliche Rahmen für die Sexualität. Ich habe ja mehrfach das Bild eben vom Feuer hier verwendet. Es ist super positiv, aber dieses Feuer der Sexualität braucht auch diesen Rahmen der Ehe. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, hier in Genesis 2, ganz am Anfang der Bibel, da wird das schon deutlich. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher auch damit hineinnehmen. Vers 23, Vers 23, da merken wir die Begeisterung Adams nochmal. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Also Adam ist total begeistert, dass er diesen Gegenpol jetzt sieht. Er ist total entbrannt und ich kann mir vorstellen, wie er eben wirklich voller Freude dieses Gegenüber betrachtet. So ähnlich wie dieser Text aus dem Hohen Lied, den wir eingangs auch gehört haben. Und alles in ihm strebt eigentlich danach, sagt, boah, ich möchte so gern mit meiner Eva eben hier zusammenkommen. Und man merkt einfach so, wie diese Anziehung so stark ist. Also da ist richtig Power drin. Ich finde, da wird eine Geschichte erzählt, die einen auch richtig mitnimmt. Und ich als Zuhörer denke auch so, boah, wie geht das jetzt weiter? Ne? Also wie geht das jetzt weiter? Man möchte so die nächste Szene sehen oder weiß es noch nicht so recht. Was passiert dann aber in diesem Text? Und wir merken, dass plötzlich diese Erzählung unterbrochen wird. Da kommt plötzlich eine ganz nüchterne Aussage, Vers 24, da heißt es plötzlich, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ich finde, das klingt unheimlich trocken. Wie geht euch das dabei? Das ist schon anders als diese spannende Erzählung, wo die beiden sich so gegenüberstehen und so, da knistert es und plötzlich. Und wir merken auch, das ist so ein Kommentar, der auch eine spätere Zeit ja auch noch mit einbezieht, der so sagt, diese Geschichte der Urgeschichte sozusagen in die Gegenwart hineinstellt und sagt, wo es ja auch Vater und Mutter dann ja später gibt. Ne? Und viele Menschen, wie soll es jetzt weitergehen, wenn so eine unglaubliche Spannung da ist? Da muss erst noch mal etwas passieren. Und das heißt, in dieser Geschichte wird vom Gaspedal runtergegangen. Wenn das Gaspedal weiter runtergetreten worden wäre, dann würde es wahrscheinlich so weitergehen, wie es so heute im Fernsehen immer ist. Ne? Wenn diese Spannung da ist, dann geht es einfach weiter, dann reißen sich die Beteiligten die Kleider vom Leib und so weiter und da gibt es kein Halten mehr. Aber hier, an dieser Stelle, wird das Gaspedal zurückgenommen, wird vielleicht sogar ein bisschen auf die Bremse getreten und sagt, jetzt müssen einfach ein paar Dinge noch geklärt werden. Und das ist ja vielleicht auch mal so ein guter Rat, den wir auch mitnehmen können. Vielleicht auch gerade da, wo man sich auch kennenlernt und vertraut miteinander wird und fragt, ja, wollen wir einen Weg zusammen gehen, der auch in die Ehe einmündet, dann auch irgendwo zu sehen, ja, es kommt auch ein Punkt, wo ich mal ein bisschen vom Gaspedal runtergehe und sage, jetzt muss ein paar Dinge noch gedacht werden. Und diese Dinge möchte ich euch mit hineingehen. Und der Vers 24, der hat es richtig in sich. Denn da werden ganz viele Punkte genannt, die total wichtig sind. Da heißt es eben darum. Darum, das ist der erste Punkt, weil alles zueinander strebt und sie wirklich füreinander gemacht sind, Adam und Eva, und sie auch zusammenkommen sollen. Ja, aber darum ist es jetzt wichtig, dass verschiedene Dinge geschehen. Und das eine ist Vater und Mutter verlassen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Beteiligten, und jetzt hier der Adam zunächst angesprochen, eben auf eigenen Beinen stehen. Dass sie sozusagen einen eigenen Hausstand gründen. Das war natürlich zu der Zeit, und das wissen wir auch noch in früheren Zeiten, war das, da konnte man an Heirat ja noch gar nicht denken, wenn man nicht schon genügend Geld verdient, ne, und das finanzieren kann auch. Das gilt, denke ich, heute auch noch, aber heute sind wir ja so gut vernetzt und da gibt es Familien im Hintergrund, die auch helfen können, dass wir sagen können, das ist vielleicht jetzt nicht das Killerkriterium. Aber was wichtig ist, dass hier zwei Persönlichkeiten zusammen sind, die auch wirklich als Persönlichkeiten schon gereift sind und eigenständig sind und gut gesettelt sind in ihren Werten und insofern eben auch selbstständig sind und fähig sind, dann auch so eine reife Beziehung auch einzugehen. Und das, das ist mit diesem Vater und Mutter verlassen eben auch gemeint. Und dann heißt es, er verbindet sich mit seiner Frau. Und da habe ich ganz viel rumgeforscht und geschaut, ob das jetzt auch wirklich stimmt. Aber das hebräische Wort, das da gebraucht wird, bedeutet eigentlich zusammenkleben. Also das ist echt wichtig, ja. Wie mit Leim soll er sich zusammenkleben mit Eva, mit seiner Frau. Und ich habe das jetzt, hätte ich jetzt wunderbar demonstrieren können, ne? Wenn man zwei Blätter zusammenklebt mit Uhu oder mit Leim. Und wenn man sie dann wieder auseinanderbringen will, das ist dann gibt es einfach Zerstörungen. Und man kann das nicht so ganz einfach trennen, weil es wirklich zusammengeklebt ist und dann eine Einheit geworden ist. Und genau das ist auch hier gemeint. Jesus greift das dann auf in dem Bergpredigt und sagt eben, was Gott zusammengefügt hat, eben zusammengeklebt hat, das soll der Mensch nicht auseinanderreißen. Wir sehen, dass es dann auch Menschen ja auch scheitern und dass es auch passiert, aber es ist dann eben tatsächlich auch so, dass dann auch viele Wunden zu heilen sind und dass natürlich wir auch in gewisser Weise auch das natürlich mit auf unserem Lebensweg mitnehmen. Die gute Nachricht ist, dass Gott ein Gott ist, der auch mit unserem Zerbruch zurechtkommt und dass der wirklich, wenn wir in die Tiefe gehen, uns da auch helfen kann. Aber erstmal wollen wir auf diese Seite, was tut er hier? Es geht ums Zusammenkleben. Und sie werden ein Fleisch sein, heißt es dann. Oder wie es hier ausgedrückt wird, mit Leib und Seele zusammen sein. Wörtlich heißt es, sie werden ein Fleisch sein. Woran denkst du dann? Ich habe auch erst zuerst dran gedacht. Jetzt ist es soweit. Aber ich habe dann nochmal nachgeforscht und bin auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen von einem Professor. Vielleicht können wir die nächste Seite auf. Professor Julius Steinberg, der unterrichtet bei den freien evangelischen Gemeinden am theologischen Seminar in Eversbach. Und zwar Altes Testament. Und das fand ich jetzt sehr kundig. Er sagt, dieses Ein-Fleisch-Werden, das hat er so mit verschiedenen Bibelstellen auch belegt, bedeutet keineswegs, dass es jetzt gleich um diese sexuelle Ebene geht, sondern es bedeutet, sie eine Familie werden. Wir sind eine Familie gründen. Und ich habe das einfach euch jetzt diesen Text so mitgebracht, wie er es auch da geschrieben hat. Mann und Frau sind von jetzt an Familie, unabhängig davon, ob Kinder vorhanden sind oder nicht. Im Alten Testament ist Familie auch eine rechtliche Größe. Dem Partner gilt von jetzt an die oberste Loyalität. Alle anderen treten in die zweite Reihe, eben auch Vater und Mutter. Ne? Deshalb heißt es, er wird Vater und Mutter verlassen und dann wird offiziell eine Familie gegründet. Ein Treueversprechen vor Zeugen ist für eine Eheschließung deshalb angemessen. Und so ist es auch im Judentum, so ist es im Christentum, so ist es eigentlich in den allermeisten Kulturen, dass das diese Verbindung in der Ehe nicht einfach nur so informell so irgendwo im Verborgenen geschieht, sondern das ist ein richtiges Versprechen. Auch wenn die Bibel jetzt diese Ausführungsbestimmung nicht im Detail erläutert. Die Ablösung von den Eltern wird dagegen explizit angesprochen. Nach der Bibel gehört zu der neuen Loyalität mit dem Partner natürlich auch die Treue in sexueller Hinsicht. Klingt alles ein bisschen trocken, aber es ist sehr wichtig, weil ich auch immer wieder gemerkt habe und auch gehört habe, dass es doch eine Unsicherheit darüber gibt, was sagt denn die Bibel jetzt wirklich zu diesem Thema? Und wir finden schon ganz am Anfang der Schrift eben eigentlich schon sehr klar, wie ein Weg sich abzeichnet, wie Adam und Eva wissen, wenn sie weitergehen wollen, dann sind noch ein paar wichtige Schritte zu gehen. Und erst jetzt wird betont, in Vers 25, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Sie brauchten sich nicht voreinander zu schämen, weil Scham ist ja etwas, was Schutz geben soll, dass wir nicht ungeschützt verletzliche Dinge preisgeben, die andere Menschen eben missbrauchen könnten. Dafür ist die Scham da, weil wir in einer Welt leben, die nicht mehr heil ist, sondern tatsächlich auch Schutz braucht. Und die Ehe, ja, soll eben dieser Ehebund diesen Schutz darstellen. Und in diesem Sinne können Sie jetzt eben auch einen, darf ich das so sagen, unverschämt guten Sex auch miteinander haben und ohne Scham beieinander sein und sich wirklich in diesem Schutzraum begegnen und vertraut miteinander sein. Und was uns die Bibel auch lehrt, es dient natürlich der Fortpflanzung, aber nicht nur, sondern auch der Liebe und der Verbundenheit. Wie wir auch bei dem Hohenlied auch gesehen haben. Und damit wird die Ehe zwischen Mann und Frau schon in der Schöpfungsordnung verankert. Als Jesus sich in der Bergpredigt darauf bezieht, macht er das ja auch so. Sagt schon am Anfang, war es so. Und deshalb, der dritte Punkt. Es gibt ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Wir haben gesehen eben, dass es diese zwei Optionen hat, das Feuer, dass es so diese Ambivalenz hat. Und dabei ist es nochmal deutlich, es gibt einen großen Unterschied zwischen uns Menschen und Gott, wenn wir uns auf den Weg machen. Wir sehen oft nur die nächste Straßenecke, wenn wir losmarschieren, sagen, so da bis dahin. Aber Gott schaut schon viel weiter voraus. Er hat das Ziel vor Augen, er hat alle verschiedenen Bahnen und Querungen vor Augen und er sieht schon viel weiter. Und manche Menschen denken, Gott will uns einschränken. Gott möchte uns etwas nehmen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte das Leben geben und dass wir zum Ziel kommen. Und er denkt langfristig und deshalb gibt er uns einen geschützten Rahmen. Gestern Abend bin ich dann auch fast ein bisschen sentimental geworden, weil ich auch nochmal so drüber nachgedacht habe, wie dankbar ich auch dafür bin. Ich habe dann meinen Ehering ausgezogen, dann nochmal reingeschaut. Da steht dann 5.11. da drin, 1983. Ja, ich weiß jetzt, wie viel. Und im Mai 83, da haben wir Verlobung gefeiert. Das hat man damals auch noch richtig gefeiert mit einem eigenen Fest. Und dann ein halbes Jahr später, das war irgendwie da, haben wir dann geheiratet im November. Und das sind schon 34 Jahre. Stimmt das nicht? 33. Im November werden es dann 34. Oh Mann. Ja, aber das ist, und da steht Ihr Name auch da drin. Ich bin einfach dankbar dafür, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir als Ehepaar so auch zusammenbleiben konnten, dass wir einander noch haben. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich glaube auch, dass wir einfach da Gottes Gnade und Kraft erlebt haben, die uns immer wieder auch durchgeholfen hat, auch diesen Weg zu gehen. Und ich möchte aber so aus dieser eigenen Erfahrung heraus sagen, was das auch für ein Geschenk ist und für einen Wert, auch zusammen zu bleiben, auch durch dick und dünn und eben so eine langfristige Perspektive auch zu erfahren. Und in diesem Sinne sind wir einfach auch total dankbar. Möchten aber auch, denke ich, auch helfen, weil wir auch sehen, wie viele Menschen auch ähnliche Krisen durchlebt leben, die wir auch durchlebt haben. Und auch wenn ich jetzt über das Thema Sexualität spreche, ist ja nicht so, dass ich jetzt nur souverän bin in diesem Thema, sondern ich bin jetzt, sage ich mal, auch nur ein Mann. Und ich habe natürlich auch die gleichen Anfechtungen wie alle Männer und brauche einfach auch die gleiche Gnade Gottes wie alle Männer. Und ich weiß, es ist nicht meine Stärke, sondern es ist Gottes Kraft und Gottes Wort, das mich einfach auch zum Ziel bringt. Und ich habe das auch jetzt bei der Vorbereitung so empfunden. Ich habe mir im Vorfeld den Hartl angehört und Leo Bigger angehört und Zimmer angehört und was weiß ich, wer jetzt alles Rang und Namen hat im Reich Gottes und mir hat der Kopf geraucht und dann habe ich mir einfach nochmal diese Bibelstelle vorgenommen, habe gesehen Genesis 2 und habe ich gemerkt, wie ich plötzlich so eine Ruhe bekommen habe, als ich gelesen habe, wie dieses Wort Gottes so klar und einfach und deutlich die Dinge auf den Punkt reden. Ich kann nur für mich sprechen, als Jünger Jesu und als einer, der an Gott glaubt, dass ich sage, darin finde ich meinen Frieden. Diesen Weg auch wirklich zu gehen. Und ich kann sagen, es ist ein guter Weg. Ich bin ganz persönlich wirklich zutiefst davon überzeugt. Und meinen 58 Lebensjahren jetzt zutiefst davon überzeugt, dass Gottes Weg der beste ist. Und aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf in dieser Welt und lass uns einander helfen, auch diesen Weg zu finden. Und deshalb hier, es gibt eben auch so ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Gott wolle sie einschränken. Deshalb sagt eben in den 10 Geboten heißt es dann auch 2. Mose 20, 14, du sollst nicht die Ehe brechen. Und damit ist natürlich gemeint, dass man als Verheirateter nicht ausbricht irgendwo und fremd geht. Oder von außen in eine Ehe einbricht. Jesus greift das aber auch nochmal auf in der Bergpredigt und sagt dann, wenn du eine andere Frau auch nur mit den Augen schon ansiehst und sozusagen das in deinem Herzen im Grunde genommen schon die Bahn gelegt wird für so einen Übergriff, dann hast du schon im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Da könnte jetzt jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, dann ist es ja vielleicht besser, ich heirate nicht und halte mich auch nur an andere unverheiratet, dann komme ich nicht in Konflikt mit den Geboten. Das ist natürlich ganz an dem vorbei, wie die Bibel denkt, weil das ist außerhalb eigentlich der Optik. Solche lockeren Einstellungen, die gab es natürlich schon zu allen Zeiten. Auch zu Zeiten des Neuen Testaments, bei den Griechen, bei den Römern, auch im Alten Testament, bei den Kanaanäern. Da gab es ganz andere Vorstellungen. Und wir sehen, dass die Bibel, das Alte und das Neue Testament, immer auch da so ein Stück auch so eine Grenze zieht. Und Grenzen, ihr Lieben, sind auch nicht nur etwas, was uns einschränkt, sondern es ist etwas, was uns auch Sicherheit gibt. Grenzen sind sehr wichtig für unser Leben. Und so gibt es den Begriff der Unzucht. Porneia heißt er auf Griechisch. Und dieser Begriff meint eigentlich alles, wo diese Sexualität außerhalb dieses von Gott gegebenen Rahmens praktiziert wird. Und Paulus benutzt ihn Römer 13. Ich möchte das mit euch teilen, Römer 13, 13 und 14. Da sagt Paulus, lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien, das ist noch ein anderes Thema, ohne sexuelle Zügellosigkeit. Da kommt dieser Begriff Porneia. Ich habe noch mit meiner Tochter telefoniert, die studiert jetzt Theologie und ist da jetzt auf dem akademischen Level, verstehen wir uns gut, und dann haben wir darüber auch gesprochen und dann sagte sie das auch nochmal, dass das auch in den Seminaren jetzt dort die Professoren sagen, dieser Begriff Porneia meint eben diese Praktizierung außerhalb des geregelten Rahmens, den Gott gegeben hat. Und damit ist man dann eben auch nicht aus dem Schneider, wenn man sagt, heirate ich halt nicht, dann muss ich mich auch nicht dran halten. Und Ausschweifungen ohne Streit und Eifersucht. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Also, es geht ja letztlich nicht darum, um etwas zu vermeiden, sondern wir wollen ein Ziel erreichen. Wir wollen mit Jesus Christus in dieser Welt leben. Wir wollen Licht sein in dieser Welt. Und wir wollen, dass Gottes Leben in diese Welt hineinkommt. Und deshalb wollen wir den Weg gehen. Und deshalb wollen wir auch nochmal an den Anfang auch denken, bevor Gott Adam dieses wunderbare Geschenk so eines faszinierenden Gegenübers gemacht hat, gab er ihm auch das Gebot. Er hat gesagt, iss nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Du kannst dich hier ziemlich frei bewegen, Adam. Hey, genieß das. Es ist richtig cool hier, genieß das. Aber es gibt eine Grenze. Und wenn du diese Grenze übertrittst, dann hat das Konsequenzen. Und genau das ist irgendwo ein Punkt, der auch bei dieser Vorstellung von Lifestyle-Sex, die uns heute in den Medien ja all überall begegnet, das ist doch alles so locker, luftig und unbeschwert, wird uns das dargestellt. Aber es kann auch durchaus auch belastende und ernste auch Konsequenzen geben. Und ich möchte mit euch das einfach mal durchbuchstabieren. Punkte, die oft ausgeblendet werden, wenn wir sagen, wir sind Geist, Seele und Leib. Körperliche Konsequenzen. Es kann ja zu einer ungewollten Schwangerschaft kommen. Und ich habe das wirklich mehrfach erlebt, auch bei jungen Leuten, bei jungen Mädchen, auch in der Vergangenheit, die das einfach unterschätzt haben. Und dann ist plötzlich wirklich, was ich aber enorm cool finde, ist, dass sie dann gesagt haben, sie stehen aber zu dem Kind und sie tragen das aus. Aber man merkt auch, boah, das ist jetzt wirklich eine große Ernst des Lebens. Und das Kind ist trotzdem ein Segen, ja. Das kann ja, ist auch von Gott gewollt, aber es ist plötzlich ein großer Ernst des Lebens auch drin. Was sehr traurig ist, wenn es zu Abtreibungen kommt und ein Kind eben weggemacht wird, wie das so gesagt wird. Es hat eben doch ganz große Auswirkungen, erstmal das Kind und auch für die betreffende Frau, die das macht und auch für den Mann, der ja gleichermaßen dafür auch verantwortlich ist. Finanzielle Punkte. Es gibt auch Krankheiten, ja, die unter Umständen übertragen werden können. Also ich will das Ganze Thema jetzt nicht beladen, ja, nur einfach mal auch diese Seite, dann seelische Konsequenzen. So eng miteinander verbunden zu sein, das schafft eben dann doch so eine Verklebung, ne? Wie es da eigentlich auch von Gott gedacht ist, so eine ganz tiefe Verbundenheit. Wenn das dann auseinandergeht, dann gibt es ganz tiefe seelische Verletzungen und gebrochene Herzen. Wirklich harte Dinge. Und ich sage, Gott kann das heilen. Gott, Jesus ist dafür in diese Welt gekommen und er kann das wirklich heilen und er will das auch. Aber es passiert. Und Menschen kommen auch, wenn sie, sag ich mal, hier den Rahmen Gottes irgendwo nicht achten, auch in Abhängigkeiten, auch in Pornosucht. Warum gibt es diese 70 Millionen Seiten über Sex? Weil eben es ja auch Leute gibt, die sich das eben auch angucken. Und wenn man eins anguckt, dann kommt das nächste, das ist so wie Dominosteine und man kommt in so einen Sog. Und das ist einfach etwas, was auch in der Seele Blockaden verursacht. Ja, und schließlich geistliche Konsequenzen. Menschen spüren ja auch, dass das irgendwo nicht so ganz so cool ist, ne? Und haben Schamgefühle vor Menschen und vor Gott und verstecken sich, so wie Adam es machen wollte damals vor Gott. Und was, wenn man eine neue Partnerschaft eingehen will, ist es eben nicht wahr, dass das eben nur rein körperlich ist, sondern all die alten Partnerschaften, die nimmt man eben wieder mit in die neue oder auch in eine Ehe. Aber die gute Nachricht ist, ich möchte es immer wieder sagen, Gott kann das wirklich wieder reinwaschen und in Ordnung bringen. Es sind aber dann eben tatsächlich tiefe seelsorgerliche Prozesse. Dabei ist übrigens eine Hilfe, zum Beispiel so ein Seminar wie das innere Kind, was heute ja auch hier beworben wurde. Also wer dann noch überlegt, mal was für seine Seele zu tun, da tiefer reinzugehen, meldet euch da an. Und im nächsten Jahr gibt es einen Ehekurs, wo ich dich, Andreas, sehe. Ich habe jetzt leider den Flyer nicht dabei, aber wir haben bestimmt welche im Foyer, oder? Bitte? Noch nicht, sagt er. Also, aber es gibt einen Ehekurs, 3 Abende, Eheabendkurs, sehr zu empfehlen, weil es ist gut, sich darauf vorzubereiten. Für das Fahren vom Auto machen wir ja auch Führerschein. Und insofern, für die Vorbereitung auf die Ehe ist es auch gut, sich inhaltlich vorzubereiten. So, der 4. Punkt, ehre Gott mit deiner Sexualität. Und ich habe mir nochmal überlegt, was es jetzt im Kern eigentlich geht. Und ich glaube, es geht um Vertrauen. Es geht einfach um Vertrauen bei diesem Thema, weil wir denken manchmal, Gott will uns was nehmen oder mir wird etwas verloren gehen. Wenn ich jetzt mich auf das einlasse, das ist ja total eng und boah, da kann ich ja gar nicht mehr. Aber das ist wie bei der Nachfolge und der Jüngerschaft. Vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint und dass er mich zur Erfüllung führen will, dass er auch weiß, was ich brauche und dass er mich auch nicht zu kurz kommen lässt. Und glaube ich ihm oder glaube ich eben diesem Medienspektakel, das mir eben ganz andere Botschaften sendet und ganz andere Dinge eben immer wieder vermittelt. Und das möchte ich dir einfach auch heute so fragen, wem vertraust du? Und willst du Gott auch in diesem Bereich eben dein Vertrauen zum Ausdruck bringen? Und ich möchte dich dazu ermutigen. Also ich habe auch immer wieder, klar, diesen Kampf kenne ich ja. Ne? Ich kenne ihn. Und ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, dass Gottes Heiliger Geist mir immer wieder geholfen hat, auch in den Anfechtungen immer wieder das Vertrauen auf ihn zu setzen oder auch Vergebung von Jesus zu empfangen, wenn ich auch Dinge falsch gemacht habe oder dass wir uns untereinander auch vergeben konnten. Und für diesen Weg des Vertrauens, da möchte ich einfach nur so 3 Punkte dir mitgeben. Der erste, räume auf. Wenn du einfach merkst, boah, da ist so viel durcheinander geraten, es ist nicht schön, aber es ist auch wiederum nicht so schlimm, weil Jesus ist gekommen, um wirklich für all unsere Lasten und Schuld und Versagen und egal wie viele Partner da vielleicht waren und was da auch schief gelaufen ist oder im Moment schief läuft, du könntest dich mal hinsetzen mit den 10 Geboten und mal anhand der 10 Gebote aufschreiben, hey, was läuft da gerade nicht so gut in meinem Leben? Und dann würde ich dir einfach raten, geh zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Sag, hier ist all das, was schief läuft, aber ich bitte dich um Vergebung. Wisst ihr, was Jesus da macht? Dann nimmt er einfach so einen großen Schwamm und wischt das alles weg. Und ich würde dir auch vielleicht empfehlen, dass du einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, je nach Geschlecht auch, vielleicht aufsuchst und das vielleicht mal auch mit jemandem zusammen auch durchsprichst und vor Gott bringst. Ich habe immer wieder erlebt, wie wunderbar das ist, bei mir selbst und auch bei Menschen, denen ich dienen konnte. Und das Zweite ist, umgib dich mit Freunden, die deine Vision unterstützen. Also ich habe immer gemerkt, es ist einfach auch gut, mit Menschen zusammen zu sein, die, wo man sagt, da sind wir so jetzt, da unterstützen wir uns auch mit diesem Ziel. Wir wissen auch, dass es herausfordernd ist. Ich bin dankbar, dass ich jetzt so einen Bruder habe auf dem Weg jetzt, mit dem ich auch sagen kann, gerade zur Zeit eben, wir können über alles reden. Ja, man kann wirklich über alles reden und man kann auch nachfragen und sagen, boah, und sich unterstützen und anfeuern. Und so in jeder Phase, in der wir auch stehen, ist das einfach super, Verbündete zu haben. Und dann schließlich ganz positiv, gestalte den Garten deines Lebens mit Freude. Ja, eben mit Freude und Vertrauen. Wir sind ja in unterschiedlichen Lebenssituationen. Als Single, sei ermutigt, einfach auch aktiv, wenn du dir das wünschst, einen Partner zu suchen. Und was ich mitbekomme, man kann in jeder Lebensphase, auch wenn man schon älter ist und alleine ist, wieder alleine ist oder noch, kann man durchaus auch noch einen Lebenspartner finden. Wenn du das möchtest im Herzen, dann suche, dann werde auch aktiv. Was ich sehr cool fand, letztes Jahr auf der Mehrkonferenz in Augsburg, wo einige von euch mit dabei waren, da gab es dann ein Speed-Dating, wo alle zusammengeführt wurden, die eben Interesse hatten, mal einen Partner zu finden. Und das ist ja gerade super, da sind aber wenigstens auch Christen zusammen, weil es sollte ja dann doch einer sein, der deine Überzeugungen teilt. Und dieses Jahr im Januar wird es das wieder geben. Also vielleicht melden sich jetzt doch noch ein paar Leute an für die Mehrkonferenz. Und das, wenn man sagt, hier ist das schon so abgegrast, das Feld, hier finde ich gerade irgendwie nichts, dann gucken wir doch mal über den Gartenzaun und werdet aktiv. Ja, das ist doch gut. Aber es kann auch sein, dass du Single bist und sagst, das ist mein Ding, ich will so leben. Und die Bibel sagt, das ist voll gut. Paulus sagt sogar, das ist besser. Also ich finde es genial, er sagt, das ist sogar besser. Also du musst dich nicht schlecht fühlen und es ist wirklich, dann lebe so und dann ist das voll gut. Nimm das an und leb das aus und freu dich da drin. Ne? Und wenn ihr ein Paar seid, ihr seid auf dem Weg zur Ehe, überlegt, hey, wollen wir wirklich diesen Bund eingehen, dann lernt euch kennen. Macht ein Eheseminar schon mal. Meine Frau und ich, wir haben dann Bücher zusammengelesen. Ich habe gelesen, mit Freuden Frau sein. Ich weiß nicht, haben wir mit Freuden Mann sein auch gelesen? Und was nochmal nachholen? Oder? Ich meine, das ist schon ziemlich intim da gewesen in diesem Buch. Was da alles, und das kann man ja doch auch schon mal wirklich sehr offen, auch schon mal so vorbereiten, viele Dinge auch lesen und sich kennenlernen und wirklich damit vertraut werden. Und natürlich gibt es dann diese Anziehung. Ne? Und das ist dann der Punkt, wo das einsetzen muss, wo man sagt, oh, jetzt aber mal den Fuß vom Gaspedal. Ne? Das ist nicht einfach. Und manchmal ist er einfach ein bisschen zu lange auf dem Gaspedal. Aber wir sind auch dankbar, dass Gott uns dieses große Ziel immer vor Augen gehalten hat und dass er uns immer wieder geholfen hat, diesen Weg zu finden. Vor allen Dingen mir, muss ich sagen. Ja, und dann geht diesen Weg weiter. Und als Ehepaar, für die Ehepaare, diese Kerze, die habe ich ja von zu Hause mitgebracht, die ist jetzt schon ein bisschen runtergebrannt hier, ne? Habe ich heute Morgen festgestellt. Vielleicht müssen wir aber wieder eine neue reinstellen und neu, frisch irgendwo so in die Sache reingehen und einfach auch die Dinge nochmal neu entdecken. Und ich glaube, das ist das, wofür wir uns ermutigt fühlen dürfen, auch von der Bibel. Weil Gott liebt alle. Er liebt die Singles, er liebt die jetzt auf dem Weg sind in die Ehe, er liebt die Ehepaare. Und er möchte, dass wir alle das Leben in Fülle haben. So, Das ist der vierte Punkt. Der fünfte, oh, jetzt haben wir schon, egal. Liebe, ja, es war schwierig für mich, das so kompakt darzustellen, ist es immer noch. Aber den Punkt möchte ich noch mit reinbringen. Liebe ist mehr. Also nicht Liebe und mehr, Liebe ist mehr. Also Sexualität ist so eine großartige Erfindung Gottes, aber sie darf auch keinen falschen Stellenwert bekommen. Liebe kann und soll sich im richtigen Rahmen auch sexuell ausdrücken. Das ist super. Aber Liebe ist auch viel mehr. Und dabei hilft uns die griechische Sprache. Die griechische Sprache unterscheidet drei Liebesbegriffe. Der erste Begriff ist Eros. Das meint natürlich die erotische Spannung zwischen den Geschlechtern und dem Bereich der Sexualität. Das zweite ist Philadelphia. Das meint die Bruderliebe oder auch die Freundesliebe. Die freundschaftliche Verbundenheit der Geschwister, es wird oft für die Beziehung in der Gemeinde im Neuen Testament genannt, Philadelphia. Gute Freunde, die miteinander verbunden sind. Und Agape, das ist der Hauptbegriff der Neutestamentlichen, der am meisten verwendet wird für Liebe. Und zum Beispiel, wenn es heißt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, da kommt dieser Begriff. Und wenn wir das jetzt so zusammenbinden, dann würde ich sagen, Eros in der Ehe, und überhaupt braucht dringend Philadelphia und Agape an seiner Seite. Also ich freue mich, dass meine Frau mein bester Freund ist auch. Und dass wir uns einfach auch ganz unabhängig von allem grundsätzlich auch lieben und annehmen und beieinander sind. So braucht Eros Philadelphia und Agape. Aber Agape und Philadelphia, und das ist jetzt sehr wichtig, können auch damit leben, dass Eros in den Hintergrund tritt. Es ist kein Problem. Agape und Philadelphia sind voll entfaltet. Die Liebe ist in der ganzen Fülle da, auch wenn Eros in den Hintergrund tritt. Ich meine, wir bleiben immer Mann und Frau. Wir bleiben immer in unserer sexuellen Identität. Aber dieser Bereich, der kann durchaus in unserem Leben auch in den Hintergrund treten. Ich finde, es ist auch eine gute Nachricht, die entlasten kann, dass das auch so sein kann und uns dann nichts fehlt. Es gibt auch viele Zeiten im Leben, in denen diese Flamme eben nur sehr klein sein kann. Wenn man eben noch keinen Ehepartner hat, wenn man sich entschieden hat, als Single zu leben, wenn man vielleicht seinen Ehepartner verloren hat oder auch durchaus in der Ehe, wenn ein Partner krank wird oder müde ist und erschöpft oder es gibt so viele Umstände, die auch dazu beitragen können, dass dieser Bereich jetzt eben vielleicht im Moment oder sogar dauerhaft nicht mehr so viel Raum einnehmen kann. Dennoch, und das ist die gute Nachricht, muss niemand, aber auch wirklich niemand auf Liebe verzichten, denn Liebe ist weit mehr. Und wenn wir das mitnehmen, denke ich, dann haben wir viel mitgenommen und gesehen, wie positiv Gott dazu steht, aber welchen wunderbaren Rahmen er uns auch gibt. Und ich möchte uns heute mitnehmen und herausfordern, dass wir unserem wunderbaren Schöpfergott vertrauen und dieses wunderbare Geschenk der Liebe in allen Dimensionen aus seiner Hand nehmen, aber ihm auch vertrauen und Jesus nachfolgen. Amen.